Diese Aufzeichnung darf nicht verkauft werden. Sie wird als kostenloser Dienst zur öffentlichen Bildung von der Living Church of God bereitgestellt. Kopie und Verbreitung nur in der Gesamtheit gestattet. Die Vervielfältigung in Teilen und mit Veränderungen ist untersagt.
Hören Sie nun den Evangelisten Dibar Apatian. Ich sollte eigentlich heute nicht hier sein. Aber ich bin es, wenn Sie wissen, was ich meine. Tatsächlich kamen meine Frau und ich vor ein paar Tagen aus Martinique zurück. Ich wünschte, ich hätte dort bleiben können. Herrlicher Sonnenschein, schönes Wetter, wunderbare Menschen. Sie sind auch wunderbar, aber... Na, jedenfalls, ich sage das, weil manche überrascht sind, mich hier zu sehen. Sie werden mich heute Nachmittag sehen, aber im Moment bin ich nicht hier. Wissen Sie, im Predigerdienst weiß man nie genau, was geschehen wird. Ich bin inzwischen daran gewöhnt. Ich erinnere mich, als in Pasadena früh mal ein Pastor ohne seine Notizen kam und erklärte, ich habe mein Manuskript verloren. Aber er hat die Situation recht gut gemeistert. Zu anderen Zeiten waren wir gut vorbereitet und darauf und dran loszulegen, und dann kam Herr Armstrong herein und sagte, ich übernehme, und er schob einen beiseite. Sie sehen, man musste auf alles gefasst sein. Eine halbe Stunde, bevor ich von zu Hause wegging, sagte der Prediger, der heute Morgen sprechen sollte, zu mir, ich fühle mich nicht gut. Nun, ich fühle mich gut, deshalb bin ich hier. Ich versuche, Sie etwas zu unterhalten. Es gibt so viele Dinge, von denen ich gewünscht hätte, sie zu wissen. Wenn ich es gewusst hätte, so hätte ich die Predigt auf eine andere Weise vorbereiten können. Aber ich habe mir Gedanken gemacht über die Tage, die wir gerade begangen haben, das Fest der ungesäuerten Brote. Ich rede über Martinique. Als wir die Kirche in Martinique gegründet haben, gab ich nicht nur zwei Predigten am Tag, sondern es waren sozusagen drei Predigten. Denn sie wollten eine Predigt am Morgen, und ich war der einzige Prediger, eine Predigt am Nachmittag, und dann am Abend hatten wir ein Bibelstudium. Das zeigt die Einstellung. Wenn Sie wirklich dorthin gehen würden, könnten Sie die Einstellung sehen. Sie ist einfach schön. Das ist etwas, was wir in diesem Land irgendwie verloren haben. Denn am Anfang hatten wir solchen Enthusiasmus. Aber mit der Zeit haben wir immer weniger Enthusiasmus. Denn auf gewisse Weise gewöhnen wir uns daran, Predigten zu hören. Wir gewöhnen uns daran und erwarten etwas Neues, was nicht geschieht, soweit es uns betrifft. Wir erwarten Wunder, die aus der Sicht mancher Leute nicht geschehen. Und wir erkennen nicht, dass jeder Moment unseres Lebens ein Wunder ist. Es ist ein Wunder, dass Sie am Leben sind. Es ist ein Wunder, dass Sie immer noch Gottes Wort hören können. Es ist ein Wunder, dass wir in Freiheit leben und die Freiheit haben, uns hier versammeln zu können. In Martinique wurde uns gezeigt, wo vor ein paar Wochen die Unruhen stattfanden. Unglaublich. Und solche Dinge könnten auch hier passieren. Man kann nie wissen. Die Leute sind sehr besorgt über die Weltwirtschaftslage. Wir in diesem Land sind nicht die einzigen, die darunter leiden. Das Hotel in Martinique, wo ich übernachtete, war fast leer. Ein solcher Ort war früher für gewöhnlich überfüllt, aber die Leute haben kein Geld mehr dafür. Ich glaube, wir nehmen in diesem Land viele Dinge für selbstverständlich, sodass wir nicht mehr erkennen, wie gesegnet wir sind. Wir erkennen nicht, dass das, was wir heute noch haben, nicht mehr lange da sein wird.
Ich meine, was ich sage.
Ich wünschte, Sie könnten alle reisen und selbst sehen, worüber wir predigen. Sodass Sie erkennen, das ist die Realität. Es ist real, wenn Sie sehen, wie Menschen, die einmal sehr reich waren und schöne Häuser hatten, plötzlich praktisch im Stall übernachten, weil sie alles verloren haben. Aber meine Predigt heute handelt nicht von dieser Einstellung, sondern es geht um andere Einstellungen. Wissen Sie, vor 2000 Jahren, als Christus kam, haben die Menschen nicht geglaubt, was er predigte. Sie haben nicht geglaubt, dass er zurückkommen wird. Die Menschen haben nicht geglaubt, dass Christus eine Botschaft hatte. Und sie haben seiner Botschaft nicht geglaubt. Und sie glauben es bis heute nicht.
Um auf Martinique zurückzukommen, weil mir das im Moment im Kopf rumgeht, dort hatten wir einmal 350 Menschen. Sie hatten ein eigenes Gebäude gebaut. Und Herr Armstrong hatte gesagt, das ist Ambassador-Qualität. Stellen Sie sich das vor. Allein, dass er das gesagt hatte, war ein Wunder. Aber er hatte gesagt, das war Ambassador-Qualität. Wo ist es heute? In den Händen einer Handvoll Leute, die sich früher einmal Kirche Gottes genannt haben. Sehen Sie, Geschwister, man kann nie wissen, was geschieht. Und es sei denn, Sie haben ein festes, stabiles Fundament und glauben und wissen, dass Sie glauben, dass das, was Christus gesagt hat, geschehen wird, werden Sie in Schwierigkeiten kommen. Heute Nachmittag will ich zu Ihnen darüber sprechen, wie man in Gottes Kirche bleibt. Aber jetzt will ich Ihren Sinn und Ihre Einstellung darauf vorbereiten. Wenn Sie die Bibel nehmen und sich überlegen, wie kann ich die richtige Einstellung haben, in Bezug darauf belehrt zu werden? Ich bin mir sicher, Sie kennen die Antwort. Es ist, was Christus in der Bergpredigt sagte, in den Seligpreisungen. Es ist interessant, weil die Seligpreisungen zeigen, was es heißt, eine gute Einstellung zu haben. Und Christus zeigt ja auf schöne Weise, wie man die richtige Einstellung hat. Sehen Sie, Geschwister, ich bin jetzt für über 50 Jahre in der Kirche und in der Predigerschaft und habe eines beobachtet. Manche geben vor, Mitglieder zu sein. Manche denken, sie sind Mitglieder der Kirche. Und manche wissen, dass sie Mitglieder sind. Es hängt alles von ihnen ab, von ihrer Einstellung. Davon, wie sie sich verhalten. Davon, wie sie andere Menschen behandeln. Davon, wie sie mit Autorität umgehen. Eines habe ich gelernt. Es sei denn, dass sie Autorität respektieren, haben sie die Bedeutung des Heils verloren. Ich meine das. Denn Gott hat etwas für sie und für mich im Sinn, und das hängt mit Autorität zusammen. Je höher sie in Gottes Reich sein werden, umso mehr werden sie Leuten dienen. Autorität geht also Hand in Hand mit Dienen. Je mehr sie dienen, je mehr sie helfen, umso höher werden sie in Gottes Reich sein. Es ist nicht so sehr eine Frage dessen, ob wir ein Reich Gottes sein werden, außer wenn es einen Zweck dafür gibt. Wenn ich mir die Leute ansehe, die früher einmal in der Kirche waren, und ich spreche darüber auch heute Nachmittag, sie haben etwas verloren. Sie haben eine Einstellung des Dienens verloren. Sie haben den Sinn dafür verloren, was es heißt, nützlich zu sein. Was wir den Studenten in Pasadena beigebracht haben, war, nützlich zu sein. Zum Beispiel, wenn sie auf dem Campus entlang gingen und sie sahen ein Stück Papier, lassen sie es nicht jemanden anderes aufheben. Heben sie es selbst auf. Das ist ganz einfach. Wenn sie jemanden sahen, der etwas brauchte, warten sie nicht, bis jemand anders kommt, um ihm oder ihr zu helfen. Machen sie es selbst. Das sind einfache Dinge, aber sie zeigen Respekt gegenüber unserem Nächsten und Nächstenliebe. Die Bergpredigt, die Christus gegeben hat, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen diese wirklich studiert haben, und zwar intensiv. Wenn Sie es noch nicht getan haben, werden Sie es vielleicht nach dieser Predigt tun, denn sie enthält sehr viel, und zwar auch auf geheimnisvolle Weise. Die Worte, die in der Bibel gebraucht werden, sind nicht notwendigerweise die Worte, die Sie heute kennen. Sie werden das gleich sehen. Wissen Sie, die 10 Gebote sind leicht zu verstehen. Aber in der Bergpredigt spricht Christus auf eine andere Weise. Er gebraucht Worte, deren Bedeutung wir nicht immer sofort verstehen. Ich zeige es Ihnen gleich. Die Bibel enthält Worte, die ihre ursprüngliche Bedeutung verloren haben. Wie zum Beispiel, selig sind Sie. Was bedeutet selig sind Sie? Oder gesegnet. Was bedeutet gesegnet? Mit anderen Worten, Sie kennen das Wort. Aber sie wissen nicht genau, was sie tun können, um selig oder gesegnet zu sein, oder um zu segnen. Und das ist genau das, worum es in der Bergpredigt geht. Christus gab die Bergpredigt auf einem Berg, und dann zeigte er den Menschen, schaut, wenn ihr nicht eure Einstellung ändert, wenn ihr nicht anfangt, Gottes Wort zu respektieren, dann werdet ihr nicht in das Reich Gottes gelangen können. Wenn Sie eine Zusammenfassung wollen, das ist sie. Jeder Aspekt der Bergpredigt zeigt genau, was es bedeutet, ein wahrer Christ zu sein. Ich meine ein wahrer Christ. Denn wissen Sie, wir kamen gerade aus Martinique zurück und wir haben sehr viele Menschen dort getroffen, auch welche aus der Welt, die mich gekannt haben, weil ich sehr lange dort im Radio zu hören war. Die Menschen kennen einen, sie respektieren einen, sie lieben einen, aber sie verstehen nicht, sie haben es nie verstanden. Warum? Woher kommt es, dass heute, wenn die Menschen unsere Sendung im Radio oder Fernsehen hören, dass sie es nicht verstehen? Aufgrund der Tatsache, dass es sei denn, dass sie wirklich ein Diener sein wollen, werden Sie es nie verstehen. Ich meine das. Sie werden niemals die Lehren der Bibel verstehen. In Pasadena hatten wir sehr viele Menschen. Wir hatten 3 Versammlungen am Sabbat. Eine am Morgen im Auditorium, die zweite am Nachmittag im Auditorium und wir hatten auch eine dritte in der Sporthalle. Wir hatten 3000 Menschen am Sabbat versammelt. Wo sind sie heute? In Martinique, wo ich auch mal gepredigt habe, hatten wir 350 Menschen. Wir haben heute 35. Wo sind die anderen? Und welche Garantie haben Sie, dass Sie in der Kirche Gottes bleiben werden? Das sage ich nicht, um Sie zu ängstigen, sondern um Sie aufzuwecken. Wenn Sie um sich schauen und sehen, was geschieht, Geschwister, dann müssen Sie eines wissen. Es sei denn, dass wir diese Worte als Gottes Wort verstehen. Wenn Gott etwas sagt, dann ist es einfach, dass wir es tun sollen. Für mich ist das die schönste Erklärung. Ich erinnere mich an jemanden in Pasadena. Wir haben ihm etwas gesagt und er hat gesagt, ich kann das nicht tun. Er musste sich tatsächlich von seiner Familie trennen. Und dann, als er in der Bibel sah, dass wir Gott nachfolgen sollen und nicht notwendigerweise unsere Familie, wissen Sie, was seine Einstellung und was seine Antwort war? Wenn Gott es sagt, dann werde ich es tun. Das ist alles. Nun, es muss nicht immer so sein, aber wenn Gott etwas sagt, dann tut man es besser. Das ist die Botschaft der Bergpredigt. Zunächst einmal, das Wort Seligpreisungen bedeutet, dass wir in der richtigen Einstellung sein müssen und dass wir auch verstehen müssen, was es braucht und was es bedeutet, in einer christlichen Einstellung zu sein. Das ist es, was die Seligpreisungen meinen. Die 10 Gebote betonen den Buchstaben des Gesetzes. Sie wurden hauptsächlich denen gegeben, die zu jener Zeit Gottes Geist nicht hatten. Heute nehmen wir die 10 Gebote dem Buchstaben nach und in ihrer geistlichen Bedeutung. Und das sind die Seligpreisungen. Die Bergpredigt erklärt also auf gewisse Weise die 10 Gebote im Geist der 10 Gebote, nicht nur dem Buchstaben nach. Selig oder gesegnet sind Wörter, die bedeuten, dass man glücklich wird durch eine christliche Einstellung. In den Psalmen heißt es, gesegnet oder gepriesen sei der Herr. Nun, wer bin ich, dass ich den Herrn segnen könnte? Wiederum, gesegnet oder gepriesen sei der Herr heißt, wenn man die Bedeutung versteht, dass sie gesegnet oder glücklich sind, wenn sie dieselbe Einstellung und Denkweise haben, die Gott hat. Also, lassen Sie uns beginnen. Zunächst einmal haben wir im Laufe dieser Woche der ungesäuerten Brote, heute ist der letzte Tag, gesehen, dass wir ohne Brot überleben können. Es ist schwer für die Franzosen, glauben Sie mir. Aber wir haben es geschafft. Und wenn wir das können, können Sie es auch. Es ist also möglich, ohne frisches Brot zu überleben. Aber was wir dabei lernen können, ist, dass wir alle etwas aus unserem Leben entfernen müssen. Und der beste Weg, dies zu beschreiben, ist und bleibt der Sauerteig. Ich liebe Sauerteig. Damit ist an sich nichts falsch, physisch betrachtet. Denn dadurch können wir verstehen, wie wir Essen besser zubereiten können. Aber im geistlichen Aspekt ist Sauerteig Gift. Wir haben in dieser Woche gelernt, dass wir den Sauerteig entfernen sollen, was wir getan haben. Nun, Gott möchte, dass wir auch weiterhin Sauerteig aus unserem Leben entfernen, bis an unser Lebensende. Das ist die eigentliche Lehre. Wenn Sie diese nicht gelernt haben, dann haben Sie nicht verstanden, worum es beim Fest der ungesäuerten Brote geht. Heute Abend oder morgen früh, wenn Sie dazu zurückkehren, Sauerteig oder Brot zu essen, denken Sie darüber nach, dass Sie nur etwas essen, das physische Natur ist. Aber der geistliche Aspekt des Sauerteigs sollte aus unserem Leben entfernt bleiben. Mit anderen Worten, die Bergpredigt zeigt die vollkommene Einstellung eines Christen. Schlagen Sie bitte auf Jesaja Kapitel 42, Vers 21. Wir lesen in Jesaja 42, Vers 21: Dem Herrn hat es gefallen, um seine Gerechtigkeit willen, dass er sein Gesetz herrlich und groß mache. Er wird es ehrbar machen. Das ist das, was wir die Seligpreisungen nennen, worin die Bergpredigt den eigentlichen wichtigen Aspekt zeigt. Fangen wir an mit Matthäus Kapitel 5. Das ist es, wo die Bergpredigt tatsächlich beginnt. Matthäus Kapitel 5, Vers 1 bis 2. Als Christus das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Ob sie es glauben oder nicht, die Jünger haben Christi Botschaft nie in ihrer geistlichen Bedeutung verstanden. Sie lebten mit ihm. Überrascht sie das? Nein, sie meinten es gut. Sie wollten bis zum Ende bei Christus sein, sie wollten sogar für ihn sterben. Aber als die römischen Soldaten kamen, flohen sie alle. Sehen Sie, sie meinten es gut, aber sie waren schwach. Petrus lief davon. Wie Sie wissen, verleugnete er Christus, obwohl er gesagt hatte, er würde für Christus sein Leben geben. Machen Sie ihnen also keinen Vorwurf. Verstehen Sie nur, Sie können versucht werden und fast so schwach sein wie Ihr Nachbar oder die Jünger, wenn Sie nicht die Einstellung haben, über die Christus in der Bergpredigt spricht. Bereitschaft allein ist nicht genug. Wir müssen sie in unserer Einstellung reflektieren und beweisen. Das ist die Botschaft der Bergpredigt. Matthäus 5 und Vers 2. Christus tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Was sagte er? Ich wiederhole, das Wort selig oder gesegnet muss man im richtigen Zusammenhang verstehen. Denn manche Menschen sagen heute, sie seien glücklich und gesegnet, wissen aber nicht, wovon sie reden, soweit es die 10 Gebote betrifft. Sie können nur glücklich und gesegnet sein, wenn sie tun, was Gott ihnen sagt. Sie können nur glücklich und gesegnet sein, wenn sie tun, was Gott ihnen sagt. Das ist die Wahrheit. Und das ist es, was viele Leute heute sogar in der Kirche nicht verstehen. Jedenfalls nicht alle von uns. Matthäus 5 und Vers 3. Wir lesen, selig sind, die da geistlich arm sind.
Sehen Sie, das sind Worte, die uns heute nicht viel sagen, wenn wir nicht deren Bedeutung verstehen. Was bedeutet arm? Ich bin nicht arm. Ich bin nicht geistlich arm. Sehen Sie, unter geistlicher Armut stellen wir uns jemanden vor, der nicht ganz dicht ist, der ein bisschen verrückt oder minder bemittelt ist. Nein. Und wiederum, was heißt selig? Diejenigen, die geistlich arm sind, sind demütig. Wenn Sie also sagen, glücklich sind, die demütig sind, wirklich demütig, dann ergibt die Aussage mehr Sinn. Und man ist gesegnet. Geschwister, je mehr wir wirklich demütig sind, alle von uns, umso mehr sind wir gesegnet. Ich sah einige Leute, ich komme wieder auf meine Erinnerung zurück, weil sie nach meiner Reise noch so frisch ist. Ich sah Leute in Martinique, ein Mann mit 6 Kindern, alle sind erwachsen und er hat allen ein Handwerk beigebracht, sodass sie gut leben können. Sie haben eine schöne Einstellung und sind eine wunderbare Familie. Es ist schön, so etwas zu sehen. Es ist schön zu sehen, wie sehr sie ihren Vater respektieren. Es ist schön zu sehen, wie sie ihren Vater, ich will nicht sagen nachfolgen, aber wie sie sein Verständnis teilen. Alle sind in der Kirche. Er ist wie ein Patriarch. Das ist eine gesegnete Familie. Wenn Gott also sagt, glücklich seid ihr, wenn ihr eine demütige Einstellung habt, so wie es heißt in Vers 3, warum? Denn ihrer ist das Himmelreich. Das einzige Mal, wo in der Bibel Himmelreich gesagt wird, ist im Matthäusevangelium. In den anderen Evangelien heißt es Reich Gottes. Mit anderen Worten, das Himmelreich oder Reich Gottes ist für diejenigen, die demütig sind. Das sagt uns Vers 3. Demut, das habe ich immer wieder gesagt und viele Predigten darüber gegeben, ist der Schlüssel zum Christsein. Denjenigen, die die Kirche verlassen haben, mangelte es an Demut. Für diejenigen, die nicht sicher sind, ob dies Gottes Kirche ist, weil sie jemand sein wollen, weil sie eine Position haben möchten oder was es auch sei, für die gilt, je demütiger sie sind, umso näher sind sie Gott. Ich weiß das aus Erfahrung. Herr Meredith und ich sind vielleicht die Einzigen, die so viele Freunde verloren haben. Denn wir sind schon so lange in der Kirche. Wir haben einige unserer besten Freunde verloren. Ich meine nicht durch den Tod, sondern weil sie die Kirche verlassen haben. Warum? Weil es ihnen an Demut mangelte. Christus verheißt immer wieder, dass wenn wir Gottes Willen tun, dass wenn wir seinen Geboten folgen, wir dann sicher sein können, dass wir glücklich sein werden. Oder gesegnet. Sehen wir Sprüche Kapitel 15. Ich für meinen Teil, ich liebe die Sprüche. Die Sprüche lehren tatsächlich jedem, einschließlich denen, die Gottes Geist nicht haben, wie man auf eine Weise lebt und ein Leben führt, das wirklich christlich ist. Für mich, nur für mich, ist das Folgende einer der schönsten Sprüche. Sprüche Kapitel 15 und Vers 33. Sprüche 15, Vers 33. Die Furcht des Herrn, und wiederum, Furcht ist nicht das, was wir heute darunter verstehen. Die Furcht des Herrn bedeutet Respekt. Respekt gegenüber Gott. Gottes Gebote einzuhalten bedeutet, Gott zu fürchten, Gott zu respektieren. Die Furcht des Herrn ist Zucht, die zur Weisheit führt. Sehen Sie, wir könnten fast den ganzen Morgen damit verbringen, zu erklären, darüber nachzudenken und zu meditieren, was das bedeutet. Gott zu respektieren, seine Lehren zu verstehen, das ist Weisheit. Möchten Sie weise sein? Hier haben Sie es. Und dann, ehe man zu Ehren kommt, über was für eine Ehre sprechen wir? Wir erhalten unsere Ehrung, wenn wir unseren Lohn bekommen, im Reich Gottes, wenn wir als Kinder Gottes verwandelt werden. Und bevor das also geschieht, muss man Demut lernen. Sehen Sie, hier ist der Schlüssel. Bevor Sie in Gottes Reich kommen können, brauchen Sie Demut. Das ist der Weg, wie Ihnen die Bibel erklärt. Ich weiß nicht, wie viel Zeit Sie damit verbringen, die Bibel zu lesen. Die Tatsache ist, die Bibel nur zu lesen, ist noch lange nicht, die Bibel zu studieren. Nehmen Sie sich Zeit und analysieren Sie, was gesagt wird, wie ich es gerade tue. Die Furcht des Herrn, der Respekt des Herrn, bedeutet, seine Gebote zu halten. Und das ist Zucht, die zur Weisheit führt. Und all das kann nur entstehen, wenn man demütig ist. Wenn Sie Ihren Nächsten nicht so behandeln, wie Christus es Ihnen sagt, dann mangelt es Ihnen an Demut. Wenn Sie denken, Sie seien jemand, dann mangelt es Ihnen an Demut. Wenn Sie denken, dass Sie besser sind als jemand anderes, dann mangelt es Ihnen an Demut. Vergleichen Sie das mit Sprüche Kapitel 29 und Vers 23. Sprüche 29 und Vers 23. Die Hoffart oder der Hochmut des Menschen wird ihn stürzen.
Sehen Sie das, hier ist es ganz klar. Der Hochmut eines Menschen bringt ihn zu Fall. Und dann folgt das Gegenteil, aber der Demütige, hier haben Sie wieder die geistliche Armut, der Demütige wird Ehre empfangen. Ehre nicht nur jetzt, sondern besonders im Reich Gottes. Dieselben Worte, dieselben Ideen auf eine andere Weise ausgedrückt. Die Hoffart des Menschen wird ihn stürzen, aber der Demütige im Geist wird Ehre empfangen. Und dann beachten Sie auch Jesaja. Ich gebe Ihnen hier einfach ein paar Verse, die Sie miteinander vergleichen können. Denn das ist der einzige und das ist der beste Weg, wie man die Bibel wirklich verstehen kann. Ziehen Sie verschiedene Verse heran, die dasselbe Thema behandeln, und dann haben Sie eine bessere Vorstellung. Jesaja Kapitel 61 und Vers 3. Zu trösten alle Trauernden, zu schaffen den Trauernden, zu zieren, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise. Sie sehen also, egal was Ihre Situation ist, egal was Ihnen geschieht, denken Sie immer daran, dass wenn Sie eines Tages verherrlicht werden wollen, dass Sie in Gottes Reich sein wollen, dann müssen Sie immer wieder zurückkehren zu der christlichen Einstellung, zu der Bergpredigt-Einstellung. Wiederum Jesaja Kapitel 66, Verse 1 bis 2. So spricht der Herr: Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was ist denn das für ein Haus, das ihr mir bauen könntet? Mit anderen Worten, was könnten wir Christus tun? Was könnten wir Gott tun? Manche Menschen beklagen sich über ihr Leben. Ich habe dies und das nicht. Okay, fein. Aber was haben Sie Gott gegeben? Was können Sie Gott geben? Haben Sie jemals auf diese Weise daran gedacht? Gibt es irgendetwas, was Sie Gott geben könnten? Sie sollten. Ich lasse Sie darüber nachdenken. Und wenn Sie nicht darauf kommen, werde ich es Ihnen sagen. Es gibt etwas, das Sie Gott geben können. Und es ist etwas sehr Wichtiges. Hier heißt es also, was könntet ihr mir geben? Welches ist die Stätte, da ich ruhen sollte? Wir könnten nichts auf diese Weise für Gott tun. Jesaja 66, Vers 2. Meine Hand hat alles gemacht, was da ist. Das ist wahr. Alles, was wir haben, kommt von Gott. Wenn Sie klug sind, wenn Sie schlau sind, wenn Sie weise sind, auch wenn Sie schön sind für Frauen oder gut aussehen für Männer, ich weiß nicht, all das kommt von Gott. Wir könnten nichts tun, um etwas zu verdienen und zu beanspruchen. Alles kommt von Gott. Und dann heißt es weiter, ich sehe aber auf den Elenden und auf den, der zerbrochenen Geistes ist. Und er erzittert vor meinem Wort. Das sind die Menschen, die Gott wirklich segnen wird. Beginnen Sie zu erkennen, was ich zu erklären versuche? Bis jetzt haben wir nur über 3 Verse in den Seligpreisungen gesprochen. Aber Sie sehen, es trägt einen zum Nachdenken an. Man versteht, was Gott von uns erwartet. Und das wäre eine gute Predigt. Was erwartet Gott von Ihnen? Stellen Sie sich selbst die Frage, Tag und Nacht. Bitten Sie in Ihren Gebeten nicht, Gott, gib mir dies, gib mir das. Seien Sie zuallererst dankbar für das, was Sie haben. Und dann fragen Sie, was willst du, dass ich tue? Das ist eines der besten Gebete, das Sie haben können. Seien Sie zuerst dankbar für das, was Sie haben. Und frag sie dann, was willst du, dass ich tue? Und danach tun sie es. Matthäus Kapitel 5 und Vers 4. Um zur Predigt zurückzukehren. Selig sind, die da Leid tragen. Nun, früher oder später werden wir sterben, in Bezug auf unser physisches Leben. Es gibt keine Möglichkeit, dass sie ewig leben können in diesem Körper. In Martinique habe ich einen wissenschaftlichen Bericht gehört. Und dort wurde gesagt, dass die Wissenschaft heute garantieren kann, dass die Menschen eines Tages, sie haben nicht gesagt, wie lange es noch dauert, ewig leben werden. Sie sagten, die Wissenschaft sei heute fähig, jede Zelle im menschlichen Körper zu ersetzen. Was einen alt macht, ist, dass die Zellen älter werden. Wenn sie also jede Zelle ersetzen können, dann lebt man ewig. Und sie meinen es ernst. Das sind ernsthafte Menschen, Doktoren und Universitätsprofessoren. Und sie erklären, wovon sie reden. Das übersteigt mein Vorstellungsvermögen. Aber sie sagen, ja, sie können es tun. Sie wissen nicht, wann es soweit sein wird, aber sie werden es schaffen. Natürlich werden sie das nicht, aber dies zeigt, wie weit der menschliche Verstand reicht. Solche Menschen brauchen mehr Demut. Und das geschieht in der Welt. Je mehr Fortschritt wir erzielen, desto stolzer sind wir auf uns selbst. Umso mehr denken wir, wir seien wie Gott. Und dahin steuert die Welt. Das ist es, was heute geschieht. Also, Matthäus 5, selig sind, die der Leid tragen. Und es gibt viele Menschen heute, auch in der Kirche, die Leid tragen. Aber was? Denn sie sollen getröstet werden. Wann? Wie? Sehen Sie, das sind die Fragen, die Sie sich stellen, wenn Sie die Bergpredigt studieren. Sie werden gesegnet und getröstet, wenn Christus zurückkehrt. Sie erhalten Trost, wenn sich Ihre Einstellung verändert. Und wie Paulus sagte, wenn Sie jemanden sterben sehen, natürlich trauern wir. Natürlich sind wir traurig. Aber auf der anderen Seite sollten wir eigentlich glücklich für Sie sein. Denn Sie müssen nicht mehr erleben, was Sie und ich vielleicht erleben werden. Sehen wir den Tatsachen ins Auge. Besonders wenn Sie in Christus sterben, dann haben Sie es geschafft. Warum sollten wir trauern? Es ist ein Grund zur Freude. Aber Sie sehen, so kann man denken. Ich mache mir da nichts vor, das ist die Wahrheit. Besonders wenn Sie Ihren Teil erfüllen, wenn Sie tun, was Gott sagt, dann ist der Tag Ihres Todes, gemäß dem Buch der Prediger, gesegneter als der Tag Ihrer Geburt. Christus sagte also, Sie sollen getröstet werden. Getröstet im Reich Gottes. Sie können also sehen, dass es natürlich einen Grund zum Weinen gibt, wenn jemand stirbt, weil wir ihn vermissen. Aber auf gewisse Weise ist das selbstsüchtig, denn die Person, die weggeht, kann uns nicht vermissen, weil diese Person keine Erinnerung hat. Bitte streben Sie dabei nach der richtigen Balance. Aber wenn Sie es so betrachten, können Sie sehen, dass Gott immer fair und gerecht ist. Gott hat jedem von uns die Hoffnung gegeben, die wir brauchen. Sehen Sie, was Paulus in 2. Korinther Kapitel 1, Verse 3 bis 7 sagt. Wir reden über Trauern. Hier heißt es, 2. Korinther Kapitel 1, Vers 3, Gelobt sei Gott. Wiederum, man soll Gott dankbar sein. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Für mich ist das der Weg, wie ich die Bibel lese. Was sind Eigenschaften Gottes? Er ist der Vater der Barmherzigkeit. Wissen Sie, das ist die Lektion, die wir gerade hatten in den Tagen der ungesäuerten Brote. Gott ist barmherzig. Christus starb für uns, sodass wir leben können. Dass wir ewig leben können, wenn wir im Reich Gottes sein können. So heißt es also, Gott ist barmherzig, Vater der Barmherzigkeit. Und Gott allen Trostes. Sehen Sie das? Denken Sie daran, wenn Sie leiden? Denken Sie an Gott als den Gott des Trostes? Oftmals beklagen wir uns, weil wir Hilfe brauchen. Ich meine, das ist menschlich, das tun wir alle. Aber wenn wir auf Gott schauen als den Gott allen Trostes, dann haben wir eine andere Einstellung. Dann haben wir ein anderes Verständnis. Wenn Sie ein dankbares Herz haben. Geschwister, eines, was ich in der Kirche Gottes bedauere, ist der Mangel an Dankbarkeit. So wenige von uns sind wirklich dankbar für das, was wir haben. Wir wollen mehr. Ich wünschte, Sie könnten hingehen und sehen, wie es in einigen dieser armen Länder aussieht. Wie wenig die Menschen dort haben und um wie viel dankbarer sie sind. Ich habe die Geschichte schon früher erzählt, aber ich werde es wieder tun. Eines Tages vor einer langen Zeit war ich auf einer Reise in verschiedene Länder und am Ende machte ich Halt in Haiti und die Menschen dort hatten praktisch nichts zu essen. Und ein Mitglied, eine Familie in der Kirche, wollte mich ehren und so kauften sie ein kleines Steak. Und dieses Steak hat sehr viel Geld gekostet. Glauben Sie mir. Aber sie wollten es tun und ich konnte es kaum beißen. Aber trotzdem, ich sah ihre Einstellung. Und am Ende sagten sie, Herr Apatien, sind wir nicht gesegnet? Warum? Weil sie die Möglichkeit hatten, wenigstens so viel Fleisch kaufen zu können. Und dann beendete ich meine Reise mit einem Aufenthalt in der Schweiz. Und was für ein Unterschied war das? Ich war eingeladen bei einer Familie und sie hätten deren Esstisch sehen sollen. Allerlei Arten von Weinen, von Essen, von Käsesorten und von Fleischsorten. Alles, was man sich vorstellen konnte. Für mich war das ein sehr großer Unterschied, woher ich gerade kam und was ich nun sah. Und ich erinnerte mich, wie die Menschen in Haiti gesagt hatten, sind wir nicht gesegnet. So konnte ich nicht widerstehen und sagte dort auch, seid ihr nicht gesegnet, ihr Schweizer. Und wissen Sie, was die Antwort war? Wir können nicht klagen. Nein, wir können nicht klagen. Das ist die Einstellung, die wir heute haben in dieser Welt. Nein, wir können nicht klagen. Na jedenfalls, ich möchte nicht weiter in Erinnerungen schwelgen. Der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Vers 4. 2. Korinther Kapitel 1, Vers 4. Der uns tröstet in aller unserer Trübsal. Und wenn die Bibel sagt alles, dann meint sie das auch. Ich habe früher einmal Etymologie gelehrt und andere Aspekte von Sprache. Und wenn wir heute sagen alles, dann meinen wir nicht alles, in menschlicher Sichtweise. Wenn man sagt immer, dann meint man auch nicht immer, in menschlicher Sichtweise. Wir gebrauchen diese Worte sehr oft. Er ist immer krank. Nein, er ist nicht immer krank. Er kommt immer zu spät. Nein, ich komme nicht immer zu spät. Manche von Ihnen lachen jetzt, weil es Ihnen vertraut vorkommt. Sehen Sie, davon rede ich. Auf der anderen Seite, wenn die Bibel sagt alles, dann meint sie alles. Der uns tröstet in aller unserer Trübsal. Hier haben Sie es. Es gibt keine Ausnahme. Damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind. Sehen Sie den zweiten Teil davon. Gott ist derjenige, der Ihnen Trost gibt. Und Sie im Gegenzug sollten fähig sein, anderen um Sie herum Trost zu spenden, soweit Sie helfen können. Sehen Sie, darum geht es beim Christsein, darum geht es bei der Bergpredigt. Mit dem Trost, mit dem wir selbst getröstet werden, von Gott. Es kommt immer von Gott, Gott tut alles. Selbst wenn wir andere trösten, kommt das von Gott. Vorausgesetzt, Sie tun Ihren Teil. Vers 5. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Sehen Sie, wenn ich es so lese und dann weitergehe, dann studiere ich nicht wirklich die Bibel. Sie müssen sich Zeit nehmen und jedes Wort analysieren, um zu sehen, was es bedeutet. Sie können vielleicht 4 Minuten darauf verwenden, nur diesen Satz zu betrachten, um zu sehen, was er wirklich sagt. Dann studieren Sie die Bibel. Dann ziehen Sie auch einen Nutzen daraus. Die Bibel nur zu lesen, hat keinen großen Nutzen. Es hilft nicht viel, aber finden Sie heraus, was es wirklich bedeutet. So werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Gehen wir nun weiter. Vers 6, 2. Korinther Kapitel 1, Vers 6. Haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Hier spricht der Apostel. Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Wissen Sie, was Sie heute erleiden müssen, haben die Apostel bereits erlitten. Und an was es uns heute mangelt, an dem hat es den Menschen in früherer Zeit auch schon gemangelt. Wie Paulus sagt, wir haben alle unseren Anteil daran. Wir vermissen dieselben Dinge, und was Sie durchleben müssen, haben andere zuvor durchlebt. Dies dient uns also zum Trost und zum Heil. Vers 6. Aber es ist besser, dass ich jetzt wieder zurückgehe zum Thema unserer Predigt, den Seligpreisungen. Das ist mein Problem, dass ich gerne abschweife und vom Hauptthema abkomme. Aber immerhin, ich komme immer wieder zurück. Also, Matthäus 5 und Vers 5. Selig sind oder glücklich sind. Sehen Sie, es kommt immer zurück zu dem Thema der Demut. Selig sind die Sanftmütigen. Wenn wir verstehen könnten, was es bedeutet in unserem Leben, sanftmütig zu sein. Es bedeutet, dass wir demütig sind. Wenn wir das verstehen, haben wir das Prinzip des Christseins verstanden. Hier haben Sie es. Selig sind die Sanftmütigen. Warum? Denn sie werden das Erdreich besitzen. Was meinen Sie damit? Nun, wenn wir auferweckt werden, zu Geistwesen werden, dann kommen wir zurück auf die Erde. Hier haben Sie es. Hier sehen Sie, was der Lohn für die Sanftmütigen sein wird. Und Sanftmut, ich wiederhole mich, ist Demut. Das Gegenteil von Hochmut. Wiederum Psalm 37 und Vers 11. In Psalm 37 und Vers 11 heißt es, aber die Elenden werden das Land erben. Sehen Sie, hier wird es wiederholt. Altes Testament und Neues Testament. Beide sagen dasselbe aus. Die Sanftmütigen, die Elenden, werden die Erde ererben, nach ihrer Auferstehung. Und sie werden ihre Freude haben an großem Frieden. Schauen Sie sich diese schönen Worte an. Seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte haben die Menschen nicht einmal 100 Jahre am Stück Frieden gehabt. Sie hatten es nie. Und es gab, entsprechend der Geschichtsschreibung, keinen zusammenhängenden Zeitraum von über 200 Jahren ohne Krieg zwischen Nationen. In einer solchen Situation leben wir. Und dennoch spricht die Bibel davon, dass wir Freude haben an großem Frieden. Und das wird sein, wenn wir das Reich Gottes auf Erden haben. Vers 29. Psalm 37, Vers 29. Die Gerechten wird das Land ererben und darin wohnen alle Zeit. Das ist unser Lohn, Geschwister. Aber ich wiederhole mich noch einmal. Bitte verstehen Sie, all dies erhalten wir, weil wir dienen wollen. Wenn Sie nicht dienen wollen, vergessen Sie es. Sie werden dann nicht dort sein. Wir müssen wissen, dass der einzige Weg, wie wir Gott gefallen können, der ist, dass wir mehr wie Christus sind. Und mehr wie Christus sein bedeutet, zu tun, was er tat. Er hielt die andere Wange hin, er war demütig, er war nicht auf Rache aus, und er bat Gott, denen zu vergeben, die ihn verfolgten. Das ist die Einstellung, die wir haben sollten. Okay, zurück zu Matthäus Kapitel 5. Etwas anderes Interessantes, besonders in der heutigen Zeit. Sehen Sie, selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Wenn Sie es auseinandernehmen,
Christus spricht nicht von physischem Hungerleiden. Sie sollten hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Darum geht es. Das ist das Thema der Bergpredigt. Tun Sie das? Wenn wir in Schwierigkeiten sind, brauchen wir Trost und Beistand. Wenden Sie sich dann an Gott und hungern und dürsten Sie auf dieselbe Weise nach Gerechtigkeit, wie wenn Sie nicht essen? Warum? Denn Sie sollen satt werden. Das sind Verheißungen und Gott lügt nie. Wenn Gott etwas sagt, dann wird er es tun. Der Unterschied liegt im Zeitrahmen. Ihre Zeitplanung ist nicht Gottes Zeitplanung. Wiederum, weil Gott es besser weiß. Gott weiß, wann der beste Zeitpunkt ist, um ihnen zu geben, was sie brauchen. Das ist ein weiterer Punkt, den wir nicht verstehen, und so beklagen wir uns. Das ist so wie bei einem Sportler. Wenn sie in der letzten Sekunde aufgeben, werden sie niemals gewinnen. Aber solange sie weitermachen, werden sie nie verlieren. Es ist dasselbe mit unserem christlichen Kampf. Wir bitten Gott und bitten ihn wieder und fragen, was ist los, wo ist Gott? Gott ist da. Die Frage ist, wo ist Ihr Glaube? Wo ist Ihr Verständnis? Warum gehen Sie nicht zur Bergpredigt zurück und sehen, was Gott sagt? Dort heißt es, hungern nach Gerechtigkeit, dürsten nach Gerechtigkeit. Denn Sie werden satt werden, das ist ein Versprechen. Gott lügt nicht. Das Reich Gottes, Geschwister, manche von uns haben falsche Vorstellungen davon. Betrachten Sie das Reich Gottes nicht, wie man Dinge auf menschliche Weise zu verstehen versucht. Ich glaube, einige von uns werden Überraschungen erleben. Gute Überraschungen. Denn es wird viel besser sein, als das, was wir erwarten. Viel schöner. Ich glaube nicht, dass wir Dinge auf geistlicher Ebene wirklich begreifen. Denn unser Verstand ist verschlossen gegenüber geistlichem Verständnis auf dieser tiefgreifenden Ebene. Ich denke, wenn wir Gottes Reich sehen, wenn wir darin sind, Gottes Wesenart ist so viel schöner, erhebender, denn sie hat nichts Böses in sich. Sie und ich haben noch jede Menge Bosheit in uns, ob Sie es glauben oder nicht. Sie und ich haben noch so viele fleischliche Gesinnungen in uns. In Gottes Reich wird es keine fleischliche Gesinnung geben. In Gottes Reich werden Sie eine andere Wesensart besitzen. Psalm 119, Vers 172. Psalm 119, Vers 172. Meine Zunge soll singen von deinem Wort, denn alle deine Gebote sind gerecht. Wir reden hier von Gerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit? Hier sehen Sie es. Alle deine Gebote sind gerecht. Sehen Sie, Geschwister, das ist es, was wir brauchen. Wir erwarten großartige Dinge, große Dinge von Gott. Was sind diese Dinge? Hier haben Sie es. Diese großartigen Dinge werden uns in der Bibel gegeben. Aber wir erwarten große Dinge entsprechend unserer Sichtweise. Gott gibt uns alles, was wir brauchen. Vertrauen Sie ihm nur. Aber akzeptieren Sie, was Sie haben, mit Demut und mit Dankbarkeit. Wenn Sie wirklich lernen, wie Sie Gott danken können und das auch so meinen, dann denke ich, sind Sie auf dem Weg, Gottes Wesensart zu verstehen. Herr Armstrong sagte oftmals, Gott gibt, Gott ist ein Gebender. Und er predigte oft über Geben und Nehmen. Dieses Prinzip ist in der Bibel, wo es heißt, Geben ist seliger als Nehmen. Geben ist seliger oder gesegneter als Nehmen. Apostelgeschichte 20. Und so ist es. Wir müssen das lernen, egal was es ist. Ihre Zeit, Ihre Hilfe, die Sie jemandem geben können. Ich habe Leute gesehen, die aus sehr einfachen Verhältnissen stammen, die aber fähig waren, Trauernde zu trösten. Manchmal braucht es nur die Berührung einer Hand. Manchmal nur ein nettes Wort oder eine Umarmung. Und das ist viel mehr, als Worte sagen können. Denn Worte können manchmal ein Gefühl zunichte machen. Matthäus Kapitel 5. Das ist etwas, was wir während dem Fest der ungesäuerten Brote gelernt haben. Vers 7. Selig sind die Barmherzigen. Dieses eine Wort gibt uns den Schlüssel zum wahren Christsein. Wenn Sie nicht barmherzig sind, werden Sie es nie schaffen, in Gottes Reich zu kommen. Wenn Sie nicht lernen, zu vergeben, werden Sie es nie schaffen, in Gottes Reich zu kommen. Und das ist es, was Barmherzigkeit bedeutet. Christus sagte, wir sollen unseren Nächsten 70 mal 7 mal vergeben. Und Christus erwies uns seine Barmherzigkeit, weil wir ihn getötet haben, wir alle, Sie und ich. Und er sagte, vergib ihnen. Wenn Sie für jemanden, der Sie tötet, um Vergebung bitten können, das zeigt eine christliche Einstellung. In einer der Predigten in Martinique habe ich die Geschichte erzählt, dass ich früher einmal einen Mann getroffen habe. Das war in Frankreich während des Kriegs. Und ich wusste nicht sehr viel über Christentum, und er auch nicht. Ich sagte,
Wissen Sie, um ein Christ zu sein, müssen Sie wirklich Ihren Nächsten lieben. Er schaute mich an und sagte, was? Was meinen Sie mit Nächsten? Und ich sagte, das könnte ein Freund sein oder ein Feind. Nein, ich werde niemals ein Christ sein. Nun, sehen Sie, machen Sie ihm keinen Vorwurf. Während des Kriegs gegen Deutschland hat er seine Frau und seine Kinder verloren. Er sagte, er könnte niemals die Menschen lieben, die seine Familie getötet haben. Und ich verstehe das aus menschlicher Sicht. Aber Christus sagt, selig sind, die da Leid tragen. Und liebe deine Nächsten wie dich selbst. Und das macht es schwierig, ein wahrer Christ zu sein. Und was lesen wir hier? Selig sind die Barmherzigen. Matthäus 5, Vers 7. Denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Sie brauchen Barmherzigkeit, ich brauche Barmherzigkeit. Sie werden also nicht wirklich gesegnet sein, es sei denn, sie haben diese Einstellung. Wenn sie beten, die Jünger haben nicht gewusst, wie man betet. Und sie fragten Christus, zeige uns, wie man effektiver in seinen Gebeten sein kann. Wie können wir zu Gott beten, sodass Gott wirklich versteht und uns barmherzig ist? Denn wir alle wollen etwas von Gott. Aber wir wissen nicht, wie wir bitten sollen. Christus hat gesagt, bittet, so wird euch gegeben. Warum wird uns nicht gegeben? Weil wir nicht wissen, wie wir beten sollen. Hier, Matthäus 6 und Vers 12, hier fragten die Jünger Christus, zeige uns, wie man betet. Und er gab ihnen ein Modellgebet, und er sagte in Vers 12, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Hier haben sie ihre Barmherzigkeit. Sind wir bereit, das zu tun? Wenn wir nicht bereit sind, dann wissen wir noch nicht genau, was es bedeutet, ein Christ zu sein. Und Christus fügt hinzu in Vers 14, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Sie sehen die Bedingungen. Wenn Sie die Bibel lesen, suchen Sie nach Bedingungen. Auf der einen Seite sagt Gott etwas, und daneben zeigt es die Bedingung oder die Konsequenz, was geschehen wird. Hier ist es, hier ist ein Beispiel davon. Wenn Sie den Menschen vergeben, dann wird Gott Ihnen vergeben. Und ohne Vergebung werden Sie nicht in Gottes Reich kommen. Es kann sein, dass Sie alle Feste der ungesäuerten Brote feiern. Es kann sein, dass Sie alle Laubhüttenfeste feiern. Es sei denn, dass Sie diese Einstellung haben, die uns in den Seligpreisungen offenbart wird, kann es sein, dass Sie nicht in Gottes Reich kommen. In Psalm 86 und Vers 5 sehen Sie, die Bibel wiederholt sich immer wieder zwischen dem Alten und Neuen Testament. Sie können die beiden nicht voneinander trennen. Es gibt Ihnen hier den Schlüssel in einer Sprache, die Sie verstehen. Psalm 86, Vers 5. Denn du, Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die dich anrufen. Sehen Sie, der Herr ist gut. Er ist gnädig, bereit zu vergeben. Von großer Güte allen, die dich anrufen, allen, die bereit sind, sich auf Gott zu berufen. Geschwister, manche von uns sind schon seit sehr langer Zeit in der Kirche. Manche von uns haben die Bibel sehr intensiv gelesen und sie kennen die Bibel sehr gut. Aber manche von uns lesen die Bibel auf eine Weise, als wären wir die Lehrer und nicht diejenigen, die auch daran sein sollten, das Wort zu respektieren und zu tun. Ich rede dabei nicht von der Predigerschaft, ich rede über uns alle. Jemand hat mich einmal gefragt, was kann ich sonst noch tun, um sicher zu gehen, dass ich in Gottes Reich sein werde? Wissen Sie, was meine Antwort war? Das war vor einiger Zeit. Sehen Sie, setzen Sie einfach in die Tat um, was Sie bereits wissen. Das, was Sie als Christ bereits gelernt haben. Und alle von uns hier wissen genug, um sich für das Reich Gottes zu qualifizieren, wenn wir es in die Tat umsetzen. Ich meine, natürlich kann man mehr tun, aber wir haben genug Kenntnis, um zu wissen, was es braucht, um in Gottes Reich zu sein. Nun, ich habe noch viel mehr Notizen hier, aber ich möchte noch einmal zurückkehren zu Matthäus Kapitel 5. Und jetzt Vers 8. Wiederum ein sehr schöner Vers. Selig sind oder glücklich sind, die reinen Herzen sind. Wie viele von uns können wirklich sagen, ich habe ein reines Herz? Sehen wir den Tatsachen ins Auge. Sie mögen in ihren eigenen Augen ein guter Christ sein, aber wie viele von uns sind wirklich reinen Herzens? Und warum? Denn sie werden Gott schauen. Denn Gott hat ein reines Herz. Es sei denn, dass sie diese Ebene erreichen, natürlich können wir das nicht vollständig auf dieser Erde hier, aber zumindest so gut wir eben können. Denn an dem Tag, wo wir Geistwesen sein werden, sollten wir Gott sehen. Und wir sollten ein reines Herz haben. Mit anderen Worten, man hat aufgehört, andere zu beschuldigen. Wie viele von uns beschuldigen andere Leute oder etwas anderes, wenn irgendwas schief geht in unserem Leben?
Man zeigt mit dem Finger auf andere Leute. Es ist immer der Fehler von anderen. Wenn wir unsere Verantwortung akzeptieren können, wenn wir sagen können, es tut mir leid, gehen Sie zu jemandem, mit dem Sie, sagen wir, Schwierigkeiten gehabt haben, oder mit der Sie Schwierigkeiten gehabt haben, das macht keinen Unterschied, gehen Sie zu der Person und beginnen Sie Frieden zu schließen und sagen Sie einfach, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Und weisen Sie nicht darauf hin, was mit der anderen Person falsch ist, was auch immer sein mag. Erkennen Sie zuerst Ihre eigenen Fehler an. Dann werden Sie den Unterschied merken. Aber unsere natürliche Tendenz ist zu sagen, weißt du, was du mir angetan hast? Da haben Sie es. Mit diesem Vorwurf haben Sie praktisch eine Kriegserklärung abgegeben. Nein, wir sind alle schuldig, auf die eine oder andere Weise. Gehen Sie stattdessen hin und sagen Sie, schau, es tut mir leid, dass ich dich verletzt habe. Sie werden erstaunt sein, wie offen Sie aufgenommen werden und um wie viel besser sich die Situation letztlich entwickelt. Es ist schön, wenn Sie das in die Tat umsetzen können. Matthäus Kapitel 5 und Vers 8: Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Sehen Sie, Geschwister, je mehr Zeit vergeht, desto schwieriger wird es für uns alle werden, Christ zu sein. Es war viel leichter, ein Christ zu sein, als ich vor etwa 50 Jahren in dieses Land kam. Weil die Menschen anders dachten, eine andere Einstellung hatten. Jetzt wird es immer schwieriger, weil jeder dem anderen die Schuld zuschiebt. Sei es im privaten Bereich oder im Beruf, beim Kampf um Positionen. Egal was es ist, jeder versucht, den anderen anzuschwärzen. Warum können wir nicht zuerst darauf achten, was wir tun können, um bessere Christen zu sein? Selbst wenn jemand Ihnen gegenüber kein guter Christ ist, seien Sie gegenüber dieser Person ein guter Christ. Davon reden wir hier. Selbst wenn sich jemand nicht um Sie kümmert, kümmern Sie sich um ihn oder sie und tun Sie Ihr Bestes, um dieser Person zu helfen. Erinnern Sie sich an den verlorenen Sohn und die Einstellung der beiden Brüder? Als der Jüngere reuevoll zurückkehrte, fragte der ältere Sohn, was soll das alles? Ich war immer gut. Nein, er war nicht immer gut. Vielleicht war er nie gut in seinem Verhalten. Für mich sind das die Grundlagen des Christentums. Psalm 24, Verse 3 und 5. Psalm 24, Vers 3: Wer darf auf des Herrn Berg gehen? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat? Und hier wieder stellen Sie sich die Frage: Wer wird in seinem Reich sein? Hier ist die Antwort: Wer unschuldige Hände hat. Haben Sie das? Sie wissen, was unschuldige Hände bedeutet, wie ich gerade erwähnt habe. Verstehen Sie, was es bedeutet? Unschuldige Hände, ein reines Herz. Wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört. Wie klar kann es sein? Hier steht ganz genau, was Gott von uns erwartet. Vers 5: Der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Nun beginnen Sie zu erkennen, was die Seligpreisungen sind, was die Bergpredigt ist. Wie sehr die Jünger diese Predigt brauchten, wie sehr Sie und ich diese Predigt brauchen. Wenn wir in der Kirche Gottes alle praktizieren würden, worum es in der Bergpredigt geht, dann könnten wir sicher sein, dass wir im Reich Gottes sein werden. Natürlich können wir es nicht auf vollkommene Weise tun, weil wir als Menschen kein reines Herz haben, aber wir können es versuchen, können uns bemühen. Wenn Sie erkennen, dass Sie Ihren Teil nicht erfüllt haben, bitten Sie Gott, uns zu vergeben. Unsere Gebete, Geschwister, so finde ich, sollten abgewandelt werden und mehr Dankbarkeit gegenüber Gott zeigen. Wir sollten ihm mehr danken, statt immer nur zu bitten. Wir bitten und bitten und bitten. Ich meine, das tun wir alle. Aber wie wäre es, wenn wir einmal innehalten und unsere Gebete von Dankbarkeit erfüllt sein lassen? Und ja, bitten Sie um Vergebung. Bitten wir um Barmherzigkeit und bitten wir darum, dass auch wir anderen vergeben können. Das sind die Art Gebete, die Gott erhören wird. Matthäus 5 und Vers 9: Selig sind, die Frieden stiften. Das ist schön. Wie viele von uns können sagen, dass wir Friedensstifter sind? Heutzutage gibt es so viele Probleme in den Familien. Warum kann nicht der Ehemann oder die Ehefrau ein Friedensstifter sein? Halten Sie die andere Wange hin. Auch wenn es nicht Ihre Schuld war, sagen Sie, es tut mir leid. Wenn Sie das tun, werden Sie gesegnet. Christus sagt es, und ich weiß das aus Erfahrung. Und ich weiß, wenn ich mich umschaue, wenn wir nur alle eine solche Einstellung hätten und Friedensstifter wären. Die Bibel spricht viel über die Zunge,
Achten Sie auf Ihre Zunge, auf das, was Sie sagen. Oftmals ist es so, Geschwister, wenn wir nur still sind, dann sind wir Friedensstifter. So ist es. Sie müssen sich nicht ständig verteidigen. Seien Sie einfach ein Friedensstifter. Lächeln Sie, sagen Sie etwas Nettes. Nehmen wir an, Sie sind ein Friedensstifter, was geschieht dann? Schauen Sie den Rest des Verses an. Denn Sie werden Gottes Kinder heißen. Sehen Sie das? Darüber reden wir. Mit anderen Worten, Gott sagt Ihnen und mir, was geschehen kann. Also versuchen Sie, ein Friedensstifter zu sein, besonders in der heutigen Zeit, wo so viel passiert, wo es so viel Armut gibt und so viele negative Einstellungen. Versuchen Sie, ein Friedensstifter zu sein. Schauen Sie nicht auf Ihren eigenen Vorteil. Schauen Sie nicht auf Ihren Komfort. Auch wenn Sie im Recht sein mögen, müssen Sie sich nicht verteidigen. Seien Sie einfach still. Und die andere Person wird merken, dass Ihre Stille ein Zeichen dafür sein kann, dass sie im Unrecht ist. Psalm 119 und Vers 165. Schauen Sie sich diese wunderschöne Aussage an. Großen Frieden. Psalm 119, 165. Großen Frieden haben, wer? Die dein Gesetz lieben. Warum? Weil Gott uns in seinen Geboten sagt, wie man Frieden stiftet und erhält. Und sie werden nicht straucheln. Ist das wahr, soweit es sie betrifft? Ich meine, können Sie wirklich sagen, dass Sie Frieden empfinden? Dass Sie in Frieden leben? Wenn nicht, warum nicht? Ich meine, ich weiß, wir sind nicht vollkommen, aber bemühen Sie sich zumindest um eine solche Einstellung? Lukas 24. Frieden ist etwas, das wir alle brauchen, Geschwister. Inneren Frieden. Frieden untereinander. Friede in unserer Einstellung. Friede in unseren Worten. Lukas Kapitel 24, Vers 36. Als sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Dies fand statt, als Christus gestorben und auferstanden war. Das Erste, was er sagt, nachdem er zurückkommt, ist was? Friede sei mit euch. Interessant, nicht wahr? Und ich möchte die Predigt heute mit einem Wort des Friedens beenden. Denn als Christus kam, sagt er, dass er der Erde den Frieden bringen würde. Und nach seiner Auferstehung ist das Erste, dass er den Jüngern sagt, Friede sei mit euch. Johannes 20 und Vers 19. Wir reden hier über Christus, der starb, auferstand und zurückkam. Johannes 20 und Vers 19. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus. Sehen Sie, die Jünger waren verängstigt, was geschehen könnte. Christus kam und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen. Was sagte er? Betrachten Sie die Situation. Er sagt, Friede sei mit euch. Warum? Warum ist das Erste, dass Christus nach seiner Auferstehung zu den Jüngern sagt, Friede sei mit euch? Friede in jeder Hinsicht. In ihren Beziehungen zu anderen, in ihrer Einstellung, in ihren Worten. Das ist es, was es bedeutet, das gesamte Bild. Denn Gott ist ein Gott des Friedens. Johannes 20 und Vers 21. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und die Botschaft war wiederum, Friede sei mit euch. Johannes 20 und Vers 26. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Wie Sie wissen, war es derjenige, der zuerst nicht glauben wollte. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Warum glauben Sie, wird dies so oft wiederholt? Warum? Weil Gott weiß, dass der einzige Weg, wie wir unsere Probleme lösen können, der ist, dass wir untereinander Frieden schließen. Und das Reich Gottes ist ein Reich des Friedens, Geschwister. Ein Reich der Freude. Ein Reich, in dem man glücklich sein wird. Ein Reich, in dem wir nicht nur lernen werden, anderen zu helfen, sondern auch sicherstellen werden, dass alle bekommen, was sie brauchen. Ich glaube, Sie und ich wissen nicht wirklich, wie wir einander trösten können. Manchmal, besonders in Zeiten der Trauer, können Worte unsere Gefühle und Einstellungen zunichte machen. Wie ich schon sagte, es hängt alles davon ab, was sie sagen, wie sie es sagen und wann sie es sagen. Und dasselbe gilt für ihre Gebete zu Gott. Wenn sie wissen, dass Gott ein Gott des Friedens ist, tun sie es ihm nach, tun sie dasselbe. Wie oft, wenn sie jemand etwas Gutes getan haben, können sie sehen, dass diese Person mit Worten, einem Lächeln oder etwas in der Art antwortet. Und das gibt ihnen ein gutes Gefühl, weil sie etwas getan haben. Nun, ich möchte hier abbrechen, weil ich noch so viel zu sagen hätte über die Seligpreisungen. Aber vielleicht hilft ihnen das, zu verstehen, wie sie beten sollten. Lassen sie ihre Gebete von Frieden erfüllt sein. Ich meine wirklichen Frieden gegenüber Gott, denn es gibt Leute, die auf Gott wütend sind, weil sie nicht bekommen, was sie wollen, weil es ihnen an Dingen fehlt und sie glauben, andere seien gesegneter als sie. Wenn sie solche Gefühle hegen, haben sie keinen Frieden mit Gott. Und sie haben keinen Frieden mit ihrem Nächsten. Seien sie zufrieden mit dem, was sie haben. Seien sie Gott dankbar für das, was sie sind. Denn das, was sie sind, wird sie befähigen, in Gottes Reich zu kommen. Sie können nicht in Gottes Reich kommen, wenn sie jemand anderes wären. Bitte verstehen Sie, was ich hier sage. So wie sie sind, so hat Gott sie geschaffen. Und sie müssen überwinden, um in Gottes Reich zu kommen. Aber sie würden es nicht schaffen, wenn sie jemand anderes wären, obwohl sie sind, was sie sind. Beneiden Sie also keinen anderen. Sagen Sie nicht, ich wünschte, ich hätte, was er oder sie hat. Ich wünschte, ich wäre so klug, wie die andere Person ist. Seien Sie dankbar für den Sinn, den Gott Ihnen gab. Seien Sie dankbar, dass Gott Sie berufen hat. Seien Sie dankbar, dass Sie Gottes Feste feiern können, verstehen können, was sie bedeuten, und seien Sie dankbar, dass Sie eines Tages anderen helfen können, ebenfalls zu verstehen, was es bedeutet, wirklich in Gottes Reich zu sein. Diejenigen, die Gottes Kirche verlassen haben, haben etwas außer Acht gelassen. Darüber werde ich heute Nachmittag reden. Was sie außer Acht gelassen haben, Geschwister, müssen wir nicht ebenfalls durchmachen. Begehen wir nicht dieselben Fehler. Seien wir dankbar, genießen wir nun die gemeinsame Mahlzeit und versuchen wir heute Nachmittag zu verstehen, was es bedeutet, das Fest der ungesäuerten Brote physisch beendet zu haben.